Schön, euch zu sehen. Jetzt ist ja sehr mit der Wundertüte so, man weiß ja nicht, was drin ist, ne? Vielleicht etwas drin, wo ihr sagt, oh, das ist eine Überraschung, was vielleicht auch was Gutes ist, wo ihr merkt, oh, das hat mir Freude gemacht oder das ist was Neues gewesen. Vielleicht ist es auch ein Wort dabei, wo ihr sagt, okay, da muss ich nochmal drüber nachdenken oder das ist schwierig für mich. Keine Ahnung, was wird, aber wir schauen mal gemeinsam rein und ja, als wir so überlegt haben, wir wollten mal gern wieder eine Predigtreihe machen, also Christoph, Matze und ich, und da haben wir gesagt, wir wollen nicht erst bis Oktober wieder warten oder November, sondern wir machen das jetzt schon mal. Und wir haben uns überlegt, ja, was machen wir genau? Und dann ist so die Überlegung ein bisschen gereift und irgendwann kamen wir auf den Hebräerbrief. Ja, das ist so die Frage, für euch, ist das für euch auch so ein bisschen eine Wundertüte wie für mich auch? Also ich muss sagen, Hebräerbrief, ja, wir wissen, der steht im Neuen Testament irgendwie und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Vers gehört, aber der Hebräerbrief ist ein ganz besonderer Brief und da wollen wir mal reinschauen. Und das große Thema ist Jesus größer als. Jesus größer als oder Jesus, dann habe ich dieses mathematische Zeichen, hat der Matze gesagt, das kann man da reinmachen, weil es nicht größer gleich ist, sondern gell, dieses Zeichen bedeutet größer als die Hohepriester, als alle Hohepriester. Und das soll heute das Thema sein. Nächste Woche kommt dann jemand anderes mit einem anderen Thema, aber heute Jesus größer als alle Hohepriester. Und ich habe mich erinnert, als ich dann so gedacht habe, ja, wie ist größer als und größer und so, ich habe mich an eine Klassenarbeit erinnert. Mir wurde nahegebracht in Deutsch, ich glaube dritte oder vierte Klasse, was Bedeutung des Positiv, Komparativ und Superlativ ist. Komische Sachen, ne? Oder habt ihr nicht gelernt? Keine Ahnung, doch, irgendwer nickt es. Aber wir haben es wieder vergessen, genau. Und ich hatte eben, also es geht irgendwie um Steigerungsformen. Und die Mitte ist der Komparativ besser, das war vorgegeben. Und die zwei anderen Sachen, die mussten wir ausfüllen, wir Schüler, ne? Und dann denke ich so, ja, irgendwie mit am besten, das ist so das Höchste, oder? Und das konnte ich noch bilden und dann habe ich eben das so gemacht, dass ich wusste, am besten kommt rechts hin. Aber die linke Seite, gut, ist mir nicht eingefallen. Und ich habe sonst alles in der Arbeit gewusst und dann dachte ich, gut, dachte ich eben besser, am besten, heißt das irgendwie bess oder irgendwie sowas in diese Richtung, da habe ich hingedacht. Und ich habe das erste Mal und auch glaube ich so, zumindest erinnere ich mich sonst an kein einziges Mal, habe ich geschielt zu meinem Nachbarn. Und ich habe geschaut, was der Nachbar hatte und der hat es gewusst und dann habe ich das abgeschrieben. Gut, besser, am besten. Weiß ich noch ganz genau. Und ihr merkt, irgendwie, wenn man was Unrechtes tut, das beschäftigt einen auch lange, ne? Aber ich dachte, wenn es doch etwas Gutes hat, dann zumindest ein Predigteinstieg, weil wir uns darüber Gedanken machen wollen, was war gut beim Hohepriester, wo ist Jesus eben besser, wo ist das Ganze, übersteigt das, ist das eine Steigerungsform und wieso haben wir mit Jesus die beste Entscheidung getroffen für unser Leben? Und das ist nämlich genau auch der Kern des Hebräerbriefs, der geschrieben wurde. Die Argumentation des Hebräerbriefs ist, beziehungsweise ist ein Brief, wo wir nicht genau wissen, wer das geschrieben hat. Übrigens der einzige Brief im Neuen Testament, wo wir nicht wissen, wer der Autor genau ist. Aber der an Christen geschrieben ist oder geschrieben wurde, die in einer schwierigen Situation waren. Nämlich, sie standen in einer Gesellschaft, die multikulturell, also ganz viele Kulturen gab es dort, plus multireligiös war. Ganz viele Religionen. Und sie waren als Christen dort Verfolgung ausgesetzt. Sie haben gelitten und wir lesen davon, dass der Hebräerbrief schreibt, ihr hattet eine gute Entscheidung für Jesus getroffen und dann kam viel Leid, viel Schwierigkeit, so manche Anfechtung und dann ist die Frage, werfen Sie Ihr Vertrauen, diese Entscheidung, die Sie mal für Jesus getroffen haben, weg? Ja oder nein? Und der Hebräerbriefschreiber, jetzt könnt ihr ja einfach sagen, macht das lieber nicht, weil sonst verliert ihr euer Heil. Er wählt aber einen anderen Weg, dass er immer wieder darstellt, wie groß Jesus ist. Und Das Ganze ist ein Brief und die Hauptaussage dieses Briefes können wir da lesen. Ich habe euch das alles geschrieben, liebe Geschwister, also hier Brüdern und Schwestern, die hier sitzen, euch zu ermutigen und ermahnen. Ich habe mich so kurz wie möglich gefasst, es sind schon ein paar Kapitel. Nun bitte ich euch eindringlich darum, diese Botschaft nicht wegzuwerfen. Nicht wegwerfen, festhalten. Ermahnung, Ermunterung, dieses Wort, ich habe das eben mit so einem Slash geschrieben, weil es beides bedeuten kann. Und Ermahnung, Ermunterung, etwas festzuhalten, weiterzugehen, das, was erkannt wurde, weiter zu bewegen, indem dass ich Rückschau halte, wie groß Jesus ist. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, wie man das so ganz häufig macht. Jesus ist eine besondere Mittlerrolle, die er einnimmt. Er hat eine besondere Mittlerrolle inne. Er ist wahrer Beistand und er ist Einladung zur Gnade. Einladung zur Gnade. Ich habe auch nur drei Verse mitgebracht, weil ich gehört habe, manchmal ist weniger mehr. Und deswegen 14 bis 16. Wir lesen das mal gemeinsam. Und bei mir in der Bibel ist es überschrieben mit Jesus, der große Hohepriester. Wir fangen mal an, Vers 14. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ein kurzer Text eigentlich und ich will mal anfangen mit dem ersten Vers. Der erste Vers, Jesus, ein großer hoher Priester. Und ich habe mir so überlegt, wie ist denn das eigentlich mit dem hohen Priester? Weil der hohe Priester, diese Wendung großer hoher Priester, gibt es eigentlich im Neuen Testament sonst nicht mehr. Der hohe Priester war schon der höchste aller Priester und jetzt haben wir einen großen hohen Priester, also einen noch besseren, gut besser, ne? Besseren hohen Priester als vorher. Und was macht diesen Priester aus? Er überragt alle Priester, die vorher gewesen sind. Alle Priester, die wir vorher hatten. Und ich habe mal so ein Bild mitgebracht von so einem Priester, weil von diesem Bild einerseits Aussehen und seiner Rolle können wir einiges lernen, was wir auf Jesus übertragen können und noch in überragender Rolle dann eben bei ihm sehen. Also ich habe das Bild mal mitgebracht. Genau, das ist aus, das ist wohl die beste Rekonstruktion von dem, was wir in der Bibel finden, wie der Hohepriester aussah. Also er hat einen Turban getragen, ganz oben. Dort gab es einen kleinen Diadem, eine Art Krone, die eingraviert war mit Heilig dem Herrn. Oder in besonderer Weise Heiligkeit des Herrn widerspiegelnd. Dann gab es so diesen Mantel und der ist blau gewesen, ein wunderschönes Blau wohl. Und dann gab es diesen Überrock und dieser Überrock, und das seht ihr vielleicht oben an den Schultern, der war festgemacht und verziert mit links und rechts zwei Steinen. Und auf diesen Stein oder in diese Steine war eingraviert je sechs die Namen der Stämme des Volkes Israels. Auf den Schultern lasst es praktisch das, was er eigentlich immer wieder auch vor Gott bringen soll, nämlich die Schuld des ganzen Volkes und zwar von allen. Und er hat die Aufgabe, manchmal sprechen wir auch davon, die Bürde, diese Schuld einmal vor Gott hinzubringen, Sühne zu erwirken und in andere Richtung auch Gebete, Bitten zu Gott zu bringen. Das ist auf den Schultern, also zwei Edelsteine eingraviert mit je den sechs Namen der Stämme Israels. Und dann gab es eine Brustplatte vor dem Herzen. Und die seht ihr da, ich hoffe, ihr könnt es sehen, Steine nochmal auf dem Herzen, 3 mal 4 Und jetzt, wer Mathe kann, heute ist eine sehr schulische Predigt, merke ich, der merkt, es sind 12 wieder. Und das steht wieder für die Stämme Israels und sie in besonderen Edelsteinen, in wunderbaren Farben. Und die repräsentieren die Flaggenfarben der einzelnen Stämme. Und das bedeutet, der Hohepriester hat das ganze Volk einerseits in wunderbarer Gestalt vor sich und trägt die Anliegen auf dem Herzen. Ja, so eine Kleidung habe ich nicht mehr zu Hause, ne? Kann ich nicht hinbringen. Es geht noch weiter. Es gibt noch etwas. Hinter dieser Brustplatte war ein kleines Fach. Und in diesem kleinen Fach war ein etwas, das lässt sich schwierig übersetzen, und Luther hat es so übersetzt mit Lichter und Vollkommenheit. Ganz komisch, ja. Man geht davon aus, dass es dort eben, also dieses Fach wurde immer genommen, wenn das Volk kam und man nicht weiter wusste, was zu tun ist, dann war das wie eine Art Los, das gezogen wurde und es wurde der Wille Gottes erfragt. Das war der Sinn damals von dem, das heißt, das Volk konnte hinkommen zu dem Hohepriester, der ja der Mittler zwischen dem Volk Gottes und Gott selber ist, und bei Ratlosigkeit konnten sie ihn fragen und er befragt stellvertretend für das Volk Gott und erhält Antwort. Und jetzt für uns klingt das so ein bisschen komisch mit Los und so ein Kram, aber er erhält Antwort und Weisung durch den Hohepriester in speziellen Situationen. Das ist zum Aussehen, dann sieht man unten noch so Gebämsel, sagt man bei uns in Hessen, wie würde man bei euch sagen, unten an dem Kleid unten hängen so Bolle dran. Gibt es auch noch viel zu sagen, aber das ist so die Hauptsache. Das erste ist, der hohe Priester, und das zeigt schon sein Gewand, er ist eine besondere Person. Er war aus dem Geschlecht Aarons, der Bruder von Mose, da kommen die ganzen Priester her, und sie standen in besonderer Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und sie waren auch so erkennbar, dass sie eine besondere Mittlerrolle eingenommen haben. Einerseits durch die Kleidung, das, was ich schon gesagt habe, ne? Krone, Brustkorb, die Anliegen des Volkes vor Gott zu bringen und auf dem Herzen zu tragen. Und dann gab es auch noch gewisse Dinge, die der Hohepriester tun musste. Nämlich, er kam in den Tempel hinein und er war der, der Sühne erwirkt. Das heißt, wenn das Volk etwas Schlechtes getan hat, und da wissen wir, Willi hat es auch schon gesagt, wir sind da nicht besser als die Israeliten damals. Wir wissen auch, wo wir immer wieder verfehlen. Und wenn das Volk von Gott abgekommen ist, dann hat der Hohepriester sich als erstes selbst gereinigt, entsühnt, gab es dann verschiedene Rituale, da werdet ihr nochmal an anderer Stelle von hören, hat zuerst Sühne für sich selber geschaffen, weil er auch ein Mensch war, ne, aus dem Volk genommen. Und dann im zweiten hat er Sündenvergebung für das Volk erbeten. Und dann, und das wissen auch die meisten, gab es einen großen Tag, der Yom Kippur, ein ganz besonderer Versöhnungstag, wo er in das Allerheiligste gehen durfte. Das heißt, er konnte den Vorhang zu Gott durchschreiten und konnte dort Gott begegnen. Also einer, ein Hohepriester, eine besondere Person, die zwischen Gott und den Menschen steht und der besonderen Zugang zur Heiligkeit Gottes hat. Und da denke ich so, wenn wir von Jesus, dem Hohepriester, reden, da werden wir noch mal ein bisschen näher drauf reinkommen im nächsten, wenn er der ist, der unser Volk auf der Brust auch hat, ne? Mit Jesus ist ja das Volk Israel oder die Volkschaft nicht mehr nur auf Israel beschränkt, sondern auf alle, die ihm nachfolgen. Und ich finde, es ist ein schönes Bild, wenn ich weiß, mein Name ist auf dem Herzen Jesu oder vor dem Herzen Jesu und er trägt es vor Gott. Oder auch, dass er besonders heilig und herrlich ist, dem Gott geweiht, und dass das ist das, was ihn schützt und was ihn krönt, dass das seine Herrlichkeit ist und dass wir in besonderen Situationen wo es uns an Weisheit mangelt, wo es uns an Liebe vielleicht auch mangelt füreinander, dass wir Jesus bitten können, ähnlich wie dieses Lichter und Vollkommenheit, zu erfragen, was ist jetzt hier das Richtige in der Situation? Was willst du, dass ich jetzt gerade tue? Und Jesus möchte uns da in dem Amt dieses Hohenpriesters als der wahre Hohepriester eben dienen. Dann gibt es noch etwas weiteres, was den Hohepriester betrifft. Der Hohepriester durfte nicht in Kontakt mit Toten kommen. Ich habe dann so ein bisschen recherchiert und dachte, hey, wieso das denn? Er durfte sogar nicht bei der Beerdigung seiner eigenen Eltern an der Trauerfeier so teilnehmen. Warum? Eigentlich ist es doch menschlich. Er war besonders für Gott und das Leben herausgerufen. Und alles das, was Tod, Schmerz und Krankheit auch zur Folge hat, sollte ihn nicht betreffen. Deswegen, weil er diesen besonderen Dienst hatte für das Leben. Gerade deswegen konnte er auch eben diese Entsühnung, diese Sündenvergebung erbeten. Er durfte auch nicht aus Trauer, und das hatten wir damals gemacht, sein Gewand zerreißen. Ist ja auch ein sehr schönes und so, ja, in diese Richtung. Weil es etwas von dem ewigen Gewand, von dem ewigen herrlichen Gottesgewand widerspiegelt. Tja, was machen wir jetzt nur mit all dem? Wir sehen einige wunderbare Bilder, die wir anwenden könnten auf Jesus oder einige Parallelen. Und jetzt merken wir aber, Jesus, und da komme ich nochmal zurück, ist der größte aller Hohepriester. Irgendwie scheint er besonders zu sein, weil er ist nicht aus dem Stamm Aarons per se. Er ist nicht ein Mensch, sondern wir kommen ja von Weihnachten, oder nicht nur ein Mensch, sondern wir kommen von Weihnachten, dass er Gott selbst und Mensch in Personalunion eigentlich zusammen ist. Und wir finden dann hier, dass wir einen Hohenpriester haben, der nicht nur einmal im Jahr den Vorhang durchschreiten darf zur Heiligkeit Gottes, zum Allerheiligsten, sondern, habt ihr es gesehen, der den ganzen Himmel durchschreitet bis zum Thron Gottes. Das heißt, der wirklich aus der wahren Herrlichkeit Gottes kommt und direkten Zugang zu ihm hat. Und dann sagt der Hebräerbeschreiber, Jesus, der Sohn Gottes. Und da musste ich zurückdenken an die Taufe von Johannes, wo er Jesus eben tauft. Und dann kommt eine Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Das wurde über die anderen Hohepriester nicht gesagt. Ein wahrer Gottessohn als Hohepriester. Gott selber als jemand, der eintritt für uns vor Gott und der Sündenvergebung erwirkt. Das ist das Erste. Der erste kurze Punkt. Jesus mit einer besonderen Mittlerrolle. Die Hohepriester damals, die wussten zwar auch, wie Menschen immer wieder scheitern, wie sie immer wieder sündigen, aber sie hatten alle eins gemeinsam, nämlich, dass sie aus dem Volk waren, immer wieder auch unter der Sünde gelitten haben, und dann gab es Hohepriester, die waren gut und eben schlecht, und es gab ein Verlangen nach einem wahren Hohenpriester, der den wahren Beistand eben dann bringen kann. Jesus, der uns daran teilhaben lässt. Ein besonderer Mittler. Und dieses Wort teilhaben, was ich hier habe, oder an dem wir festhalten wollen, Jesus nimmt eine besondere Rolle ein, weil er ein wahrer Beistand ist. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und das macht Jesus auch besonders im Vergleich zu allen anderen Hohenpriestern. Und dieses Wort, was ich hier, oder diese Wendung, die ich hier genommen habe, genau wie wir, also einer, der uns verstehen kann, weil er das Leben gelebt hat, genau wie wir. Wir sind Gott und Jesus im wahrsten Sinne des Wortes sympathisch. Sympathisch ist jetzt eigentlich nur so, hey, das kenne ich halt, wenn jemand mir sympathisch ist, dann mag ich den halt so in diese Richtung. Aber wo das Wort eigentlich herkommt, ist, dass er nachvollziehen kann, wie es uns geht. Kommt auch von dem Wort empathisch, die Möglichkeit, sich in eine andere Person reinzuversetzen. Und Jesus hat die Möglichkeit, sich in uns reinzuversetzen, weil er das gleiche Leben gelebt hat, wie wir es eben leben und gleich gelitten hat, wie wir manchmal leiden und noch in größerer Art, nämlich, dass er besonderer Versuchung ausgesetzt war. Aber an ihm ist eine Besonderheit, nämlich, er blieb ohne Sünde. Er wurde versucht, diese Verbindung oder die Ehre Gottes des Vaters mit Füßen zu treten, aber er hat es nicht getan. Ich denke zurück an den Satan in der Wüste, wie er einerseits auf das leibliche Wohl geht, sagt, du hast Macht, stimmt, sagt er zu Jesus, mach doch aus diesen Steinen, mach dir Brot, dann endet dein natürliches Leid, das, was du hast. Und er begegnet mit den Worten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Wort, was aus seinem Mund kommt. Oder dann stellt er ihn hin auf den höchsten Turm und merkt, ich könnte ihm alle weltliche Macht geben, wenn du nur vor mir das Knie beugst, und Jesus tut es nicht. Er widersteht dort. Diese zwei großen Dinge. Und Jesus bleibt ohne Sünde. Und Sünde ist hier nicht die Tatsünde per se gemeint, sondern die Sünde von der Abkehr von Gott. Das, was wir immer wieder erleben, was das Volk Israel auch immer wieder erlebt, was auch einzelne Hohepriester immer wieder erlebt haben, dass sie sich abgekehrt haben von Gott, dem Guten, diese Versuchung zu leben, Gott nicht als den zu sehen, der er ist, und trotzdem zu sagen, auch in schwierigen Zeiten, im Leid, und jetzt denken wir nochmal an die Christen zurück, denen der Brief geschrieben wurde, dass sie gelitten haben. Jesus hat genauso gelitten. Im Garten Gethsemane, von der Familie verlassen und unverstanden, von seinen engsten Freunden und Jüngern verlassen, von einem verraten, verkauft worden und die Seele bis auf den Tod betrübt. Und wenn ihr da mal drüber nachdenkt, oder ich bin darüber gestolpert, Seele bis auf den Tod betrübt. Ich glaube, dass es kein größeres Leid geben kann auf der Welt, wenn die Seele bis auf den Tod, bis unser Innerstes eigentlich bis auf den Tod betrübt ist vor dem, was kommt. Jesus wusste genau, was er tun wird. Und er bittet ehrlich vor Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es dein Wille ist. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Genau wie wir. Ich weiß nicht, aus welchen Situationen du kommst, wo du manchmal versucht bist, wo die Hebräer, der Brief an die Hebräer, die Empfänger des Briefschreibers, wo sie versucht waren, nicht an Gott festzuhalten, aus verschiedenen Umständen. Ich glaube, es ist das, was uns Hoffnung gibt, wenn wir wissen, an wem wir festhalten können. Jesus, dem wahren Beistand. Dadurch, dass er nicht sündigte, dass er sündlos blieb, konnte er nicht nur diese Mittlerrelle zwischen Gott herstellen, den Weg zu Gott freimachen. Er war nicht nur Hohepriester, sondern gleichzeitig auch das Opfer für Sünden. Das Opfer für Sünden, das ist eng verbunden eben mit dem Hohepriester. Da werdet ihr an anderer Stelle auch noch mal etwas zu hören. Es würde auch ein bisschen diesen Rahmen sprengen. Aber das ist die Aufgabe von Jesus. Einerseits der Hohepriester und Opfer zu sein. Und weil er das getan hat, aus Liebe zu mir, aus Liebe zu dir, deswegen haben wir eine Einladung, zu ihm zu kommen. Einladung zur Gnade. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Dadurch, dass der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen ist, als Jesus gestorben ist, ist der Weg frei zum Vater, zu Gott, zu diesem Gnadenthron, dem wir uns jetzt eben nähern dürfen, weil er nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist. Und dann denke ich an die Himmelfahrt, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Das heißt, diesen Weg durchschritten hat, einerseits von der Herrlichkeit die Himmel durchschritten in das Tiefste hinab, die Gottverlassenheit erlitten hat und dann aber über alle Maße erhöht ist und jetzt auf dem Richterstuhl und auf dem Gnadenthron sitzt und von dem die Gnade immer wieder diese Annahme zu uns fließen kann. Und das gilt allen. Habt ihr das gemerkt? 16, das erste ist wir. Da steht nicht irgendwie die besonders Heiligen oder die, die besonders in der ersten Reihe immer sitzen oder die, die schon ganz viel von der Bibel gelesen haben oder sowas in diese Richtung. Nein, dieser Weg ist für alle frei. Für jedes Gemeindeglied, für jeden, der Jesus als seinen Herrn angenommen hat, ist dieser Weg frei zum Gnadenthron. Nicht, weil er besonders toll ist, sondern weil ein Hohepriester, der überragende Hohepriester, diesen Weg frei gemacht hat. Und deswegen, weil er sein Blut gegeben hat. An späterer Stelle sagt der Hebräerbriefschreiber, der entscheidende Punkt bei allem ist, wir haben einen hohen Priester, der einen Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron im Himmel. Und diesem Ehrenplatz dürfen wir uns betend nähern. Wir werden jetzt unsererseits Leute, die zu Gott kommen können, weil wir einen Hohepriester haben und können unsererseits Dinge tun, die eigentlich der Hohepriester gemacht hat. Für die Menschen einstehen vor Gott. Unsere Sünde zu Jesus bringen, wissen, dass er sie bezahlt hat, neues Leben empfangen und das als Botschaft in die Welt hinaustragen. Und manchmal ist es so, dass wir eben zögerlich hinzutreten. Aber nein, hier sagt der Hebräerbriefschreiber, wir haben eine tolle Zuversicht. Wir können mit zuversichtlichem Herzen dorthin gehen, weil wir wissen, er ist der Gute, der große Hohepriester, der gute König. Und der bußfertige Sünder darf sich ihm nahen. Und dann finde ich spannend, dass wir eben erbarmen, also dass Gott sich über uns erbarmt, dass er unser Leid sieht und dass wir Gnade finden bei ihm. Gnade für unser Leben bedeutet, dass wir begnadigt sind durch diesen Hohepriester und dass wir das erfahren. Und dann finde ich es spannend, dass hier steht, Hilfe zur rechten Zeit. Da steht nicht Hilfe, die mir so passt oder in dem Moment, wo ich das gerne hätte, sondern der Beter kommt mit leeren Händen zu Gott und sagt, ich bring dir alles das und ich weiß nicht, was das bringen soll, aber ich komme zu dir und erbitte deine Hilfe und vertraue darauf im nächsten Schritt, dass du helfen wirst zur rechten Zeit. Es gibt einen wunderbaren Vers aus 1. Petrus 2, Vers 9, der diesen Auftrag einerseits immer wieder selbst zu diesem wunderbaren Hohepriester zu kommen und dann die Identität als Nachfolger Christi, als ein auserwähltes Volk, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein heiliges, ihm heiliges Volk, dass wir diese Identität haben auf der einen Seite und dass wir diesen Auftrag haben, das zu verkündigen, was er Großes getan hat. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ich möchte euch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Manchmal denken wir ja, dieser Auftrag, oh, der lastet schwer auf mir. Der Hohepriester, der hatte nur zwei Steine da, das ist nicht so arg schwer, aber irgendwie dieser Auftrag, großen Taten Gottes zu verkündigen, das fällt mir schwer. Ich habe die Bibel noch nicht so arg viel gelesen. Ja, kenne das auch nicht so arg gut wie der Willi zum Beispiel oder wie der ein oder andere Pastor, habe auch nicht studiert. Und mir ging es ähnlich, dass ich manchmal denke, was ist es das eigentlich, dass ich den Menschen bringen kann? Und manchmal ist der Auftrag sehr, sehr klein. Ich war beim Skifahren mit unserer Gemeinde und ich habe ein bisschen Probleme manchmal mit dem Rücken. Und dann war es so, dass ich sauer war, nämlich ich konnte nicht mehr so gut mit Skifahren und dachte, du gehst jetzt noch auf so eine Hütte und dann entspannst du dich da ein bisschen. Und ich war allein, weil die junge Hüpfer, die können alle noch gut fahren und ich halt eher. Und dann war ich schon so ein bisschen sauer, weil ich sage, eigentlich habe ich doch Freude an dem und ich möchte ja auch gern bei Ihnen sein und mit Ihnen gemeinsam die Zeit verbringen, aber ich möchte in den Situationen, wo auch immer ich bin, trotzdem Bote Gottes sein. Seine großen Taten, wie es hier heißt, verkündigen. Und dann war eine Frau da und die Hütte war ganz gut besucht, aber eine Frau saß alleine da und ich habe dann gefragt, darf ich mich dazusetzen, weil ich war ja auch alleine. Und dann hat sie gesagt, ja, klar. Und dann kamen wir ins Gespräch, eine ältere Frau. Und und dann habe ich erstmal nur zugehört. Sie hat dann Dinge erzählt und irgendwie ab einer gewissen Zeit. Und da habe ich gemerkt, ja, wir haben da eine Verbindung. Irgendwie habe ich eine Verbindung zu jemandem, dem ich vielleicht Gott näher bringen kann. Eventuell. Und dann fragt sie mich noch, ja, was machst du denn eigentlich von Beruf her? Und dann denke ich, oh Mist, jetzt musst du noch, was sagst du jetzt? Sagst du sowas Ähnliches wie Pfarrer oder Priester oder keine Ahnung, katholisch, evangelisch? Kommt die damit klar, wenn ich da irgendwelche Sachen da erzähle? Was für Erfahrungen hat sie vielleicht mit Kirche gemacht oder so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin sowas Ähnliches wie ein Pastor. Und dann dachte ich, reicht das oder reicht das nicht? Wie nimmt sie es auf? Und muss ich mich erklären? Ich habe auch kein Manifest dabei gehabt oder sonst irgendwas in diese Richtung. Keine Gemeindeordnung, dass ich erklären kann, dass wir ja eine Gemeinde von den Guten sind und lauter so Sachen. Dann habe ich schon gemerkt, dass sie so ein bisschen stutzig wurde und sagte, hey, wie kann man sowas überhaupt machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann dir eigentlich nur sagen, dass ich in einer Situation war, wo Gott Großes an mir getan hat. Eine wunderbare Tat. Ich war ohne Sinn und ohne Weg in meinem Leben. Und dann habe ich es erlebt, dass Gott mir begegnet ist. Und dass er aus dieser Finsternis heraus mir das Licht gezeigt hat. Und Jesus ist mir als das Licht begegnet. Und dann konnte ich ihr nur einen Vers sagen, der mich damals zur Bekehrung geführt hat. Und habe nur gesagt, für mich ist das der Weg. Und ich habe gemerkt, wie sie auch gespürt hat, sie weiß auch nicht so richtig, was der Weg in ihrem Leben ist. Und ich denke, vielleicht ist das nur so ein kleiner Aspekt gewesen, was manchmal es bedeutet, hohe Priester oder ein königliches Priestertum zu sein, Priestertum zu sein, nämlich eine heilige Nation, die Menschen, die von diesem Gott nichts wissen, auf ihn hinweisen. Und wenn ihr so ähnlich seid wie ich, habt ihr auch nicht so gut die Manifeste, aber von der eigenen Geschichte, da könnt ihr erzählen. Wo hat Jesus Großes an dir getan? Wo hat er dich aus der Finsternis gerufen zu seinem wunderbaren Licht? Und dann ist das ein heiliger Moment. Menschen können zu Gott kommen, können hören von ihm. Aber was daraus passiert, weiß ich auch nicht genau. Ne? Aber zumindest haben wir den Auftrag, diese Taten zu verkündigen. Und es ist immer so am Ende einer Predigt, da denkt man, ja, was könnten wir jetzt noch mitgeben? Was würde es für die Gemeinde hier bedeuten? Und ich kann es ehrlich gesagt euch nicht sagen. Ich kenne euch zu wenig, um die Situation zu wissen, die Beziehung zu wissen, wo ihr steht, was es für euch persönlich heißt, diesen Auftrag wahrzunehmen. Und ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich nicht auf Jesus verweisen kann, der euch diese Klarheit geben kann und geben möchte. Euch führt und leitet in diesen Fragen. Und ich bin gewiss, wenn wir diesen Jesus besser kennenlernen, mehr auf ihn fixiert sind, dass dann die Wege und die Dinge, die wichtig sind, deutlicher werden. Und wir bekommen Mut, weiterzugehen, voranzugehen. Weil wir einen wahren Hohepriester haben, der uns vertritt. Jesus Christus. Amen.